Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Erschaffung Adams. Adam, das Wunderwerk der Schöpfung, das Meisterwerk Gottes in seiner Schöpfung. An ihm, an seiner Herrlichkeit, an der Glorie, an der Glückseligkeit des unschuldigen Adam lässt sich erahnen, welche Herrlichkeit den Menschen im Reich des göttlichen Willens erwartet. Deshalb wollen wir dieses Thema Adam in seiner Schönheit und Glückseligkeit eingehender betrachten, im Buch des Himmels in einigen Ausschnitten. In Band 20 am 29. Oktober 1926 sagte Jesus zu Luisa: Die heiligste Dreifaltigkeit, die im Übermaß der Liebe gab, wollte ihn erwecken, ihm Intellekt, Gedächtnis und Willen geben. Das bedeutet, Adam ist eine Schöpfung der Liebe, aus dem Übermaß der Liebe geschaffen. Das ist das Geheimnis des Menschen. Das ist das Geheimnis des göttlichen Willens überhaupt. Leben im göttlichen Willen bedeutet, in der Liebe Gottes leben, von der Liebe Gottes ertränkt werden, im Ozean der göttlichen Liebe zu verschwinden, absorbiert, aufgesogen, hingerissen, bezaubert in einer ständigen Ekstase der Liebe. Jesus sagt weiter: Und seiner Fassungskraft als Geschöpf gemäß bereicherten wir ihn mit allen Partikelchen unseres göttlichen Wesens. Die ganze Gottheit war da ganz darauf bestrebt, den Menschen zu lieben und sich in ihn auszugießen. Vom ersten Augenblick seines Lebens fühlte er die ganze Kraft unserer Liebe. Wie schön war der Mensch in den ersten Zeiten seiner Erschaffung. Er war unsere Widerspiegelung. Vollkommen war seine Herrlichkeit, die er seinem Schöpfer gab, vollkommen seine Anbetung, seine Liebe, seine Werke. Seine Stimme war so harmonisch, dass sie in der ganzen Schöpfung widerhallte. Jeder seiner Akte, die in der Einheit des Lichtes des höchsten Fiat getan wurden, war eine Schattierung göttlicher Schönheit, die er erwarb. Jedes seiner Worte war eine harmonische Note mehr, die erklang. Jesus sagt hier einige ganz wichtige Dinge über den unschuldigen Adam, den Menschen in seinem ursprünglichen Zustand, wie er als Abbild Gottes erschaffen wurde. Das Abbild Gottes auf dem Grund der Seele ist dreifach. Es sind drei Sonnen. Die drei göttlichen Personen hatten ihren Thron in Adam. Das sind diese drei Sonnen des Willens, des Intellekts und des Gedächtnisses. Gott stattete ihn mit allen Partikelchen des Wesens Gottes aus. Hier sind die göttlichen Eigenschaften wieder angedeutet. Alle göttlichen Eigenschaften. Diese sind zum Beispiel Liebe, Weisheit, Harmonie, Schönheit, Ordnung, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Güte und so weiter. Die Widerspiegelung Gottes, er war unsere Widerspiegelung, bedeutet, er war sein Abbild. Adams Stimme, wird auch hier gesagt, war in der ganzen Schöpfung zu hören. Wenn er seine Rundgänge machte und sein Ich liebe dich in die Sonne einprägte, in die Sterne, in den Himmel, in die Geschöpfe, dann hörte Gott seine Stimme in der ganzen Schöpfung. Und es geht weiter am 29. Oktober 1926. Jesus sagt hier: Wenn du eine Statue deinem höchsten Wohlgefallen entsprechend formen und dich dann ganz in sie ergießen könntest, ihr alle Lebenssäfte geben und ihr mit der Herrschaft deiner Liebe das Leben geben könntest, wie sehr würdest du sie nicht lieben? Denn genau das hat Gott bei der Erschaffung Adams getan. Er hat eine Statue geformt und hat ihr dann sein eigenes Leben eingegossen, eingehaucht. Und von hier aus können wir ein bisschen erahnen, wie sehr Gott den Menschen liebt, seine eigene Schöpfung. Er dacht in Liebe, nur für die Liebe geschaffen. Und wie wünschtest du, dass sie dich liebe, diese Statue, wenn du eine solche Statue geschaffen hast und ihr alles gegeben hast, dein eigenes Leben gegeben hast, wie sehr würdest du wünschen, dass dieses Geschöpf, das du geformt hast, dich liebt? Welche Eifersucht der Liebe hättest du, dass alles zu deiner Verfügung steht und dass von diesem Geschöpf her alles dem Schöpfer zur Verfügung steht, dass das Geschöpf sich nicht entzieht, sich nicht auf die Distanz begibt, sich nicht vorenthält seinem Schöpfer und dass du nicht einmal einen Herzschlag tolerieren oder dulden würdest, der nicht ganz für dich wäre. Ach, du würdest dich selbst in deiner Statue betrachten. Genau das ist der Fall. Gott hat den Menschen erschaffen, damit er ganz ihm gehöre, nur für die Liebe geschaffen, um ihn zu lieben und den Austausch der Liebe von Adam zurückzubekommen. Gott duldet nicht einmal einen Herzschlag, der nicht für ihn ist. Nicht ganz für ihn ist, also nicht nur nicht für ihn, sondern ganz für ihn. Und du würdest dich selbst in deiner Statue betrachten. Gott hat den Menschen nach seinem Abbild geschaffen. Er sieht sich selbst in uns. Er möchte sich selber in uns finden. Er liebt sich selbst im Menschen. Es gibt auch Einträge im Buch des Himmels, die genau dieses Thema, diesen Punkt behandeln, wie Gott sich selbst im Menschen liebt. Deshalb möchte er die volle Entsprechung finden in uns, seiner Liebe, seiner Güter. Er gibt uns alles, er gibt uns sein ganzes Wesen, er gibt uns alle seine göttlichen Eigenschaften, weil er sie in uns wiederfinden will und nicht nur das, er will sie zurückbekommen in diesem ständigen Austausch der Liebe. Gott gibt, wir nehmen ihn Empfang und wir geben ihm wieder zurück. Der Mensch ist als König der Schöpfung ausgestattet mit einer höheren Gabe als die übrigen Geschöpfe. Nicht nur, dass er Wille, Intellekt und Gedächtnis besitzt, was die anderen nicht besitzen. Er besitzt auch einen Akt, den nur er hat, den die übrigen Geschöpfe nicht haben. Alle Geschöpfe besitzen den erschaffenden oder schöpferischen und bewahrenden Akt. Das heißt, sie sind erschaffen, sie sind in diesem Akt der Erschaffung ewig im Akt. Und sie werden bewahrt, sie besitzen den bewahrenden Akt. Doch Adam besitzt noch einen dritten Akt, und zwar den sogenannten aktiven Akt. Das ist der Akt, der ständig Neues hervorbringt. Das können die übrigen Geschöpfe nicht. Sie bleiben in diesem einen Akt, den sie besitzen. Doch der Mensch kann Neues hervorbringen. Das ist auch eine Ähnlichkeit mit Gott, der ständig Neues erfindet, neue Kunstgriffe der Liebe. Neue Überraschungen. In Band 27, am 10. November 1929, behandelt Jesus diesen Punkt, dieses Thema. Meine Tochter, es besteht ein großer Unterschied zwischen der Erschaffung des ganzen Universums und der Erschaffung des Menschen. Im ersten, also im Universum, war unser schöpferischer und bewahrender Akt. Und nachdem alles geordnet und harmonisiert worden war, fügten wir nichts mehr hinzu, das neu war. Andererseits war in der Erschaffung des Menschen nicht nur der erschaffende und bewahrende Akt, sondern der aktive Akt wurde hinzugefügt. Das bedeutet von einer stets neuen Aktivität. Und er begründet dies auch sofort. Und dies, weil der Mensch in unserem Abbild und unserer Ähnlichkeit erschaffen worden ist. Denn Gott ist stets neu. So heißt es ja schon in der Heiligen Schrift. Alt und stets neu, sagen die Kirchenväter. Und da das höchste Wesen ein neuer, kontinuierlicher Akt ist, so sollte auch der Mensch den neuen Akt seines Schöpfers besitzen, der ihm auf gewisse Weise ähnlich sein sollte. Deshalb blieb unser aktiver Akt der kontinuierlichen Neuheit innerlich und äußerlich vom Menschen. Und was bedeutet das, der aktive Akt, die kontinuierliche Neuheit? Jesus erklärt das sofort. Und durch diesen unseren aktiven Akt kann der Mensch in seinen Gedanken stets neu sein. Und er ist es, neu in seinen Worten, neu in seinen Werken. Denken wir nur an die Erfindungen oder an die Kunst. Literatur, Musik. Wie viele neue Dinge kommen nicht aus der Menschheit? Und wenn der Mensch seinen neuen Akt nicht kontinuierlich, sondern in Zeitabschnitten, in Intervallen gibt, dann deshalb, weil er sich nicht von meinem göttlichen Willen beherrschen lässt. Das bedeutet nebenbei bemerkt, wer sich vom göttlichen Willen beherrschen lässt, empfängt stets Neues, neue Eingebungen, Einsichten, Erkenntnisse, Inspirationen, vielleicht auch Erfindungen, technische oder geniale Erfindungen in der Kunst, das wird sich zeigen in der Zukunft. Wie schön war die Erschaffung des Menschen. Unser schöpferischer, bewahrender und aktiver Akt war darin. Wir gossen unseren göttlichen Willen als Leben in die Seele ein. Und wir erschufen unsere Liebe als Blut seiner Seele. Der göttliche Wille wurde als Leben in die Seele eingegossen. Das ist ein Unterschied auch zu den übrigen Geschöpfen, wo er sich nicht als Leben hineinlegte. Der göttliche Wille erschuf die Geschöpfe, aber er blieb nicht als Leben darin. Das ist nur im Menschen gewesen. Er blieb als Zentrum des Lebens im Geschöpf. Ein weiterer Punkt, der sehr interessant ist, für uns auch gewöhnungsbedürftig, da wir aus dieser endlichen, zeitlichen Welt kommen, aus dem menschlichen Willen, aus dem Reich des menschlichen Willens, wo wir alles in abgemessenen Einheiten und Begriffen verstehen wollen. Die Erschaffung Adams ist nämlich ein Akt, der nie aufhört. Im göttlichen Willen haben wir es mit den Akten zu tun. Und die Akte sind eben immer im Akt. Die Akte, die im göttlichen Willen sind, das sind Akte, die nie aufhören. Sie bleiben, sie sind und sie bleiben ewig im Akt. So ist auch die Erschaffung Adams ein Akt, der nie aufhört. Band 25, 3. März 1929. Jesus sagt hier, in Adam wurden alle anderen Geschöpfe erschaffen. Und Gott bleibt im Akt des Erschaffens und Erneuerns dessen, was er bei Adam getan hat. So heißt es hier, meine Tochter, die Schöpfung des Menschen war der schönste Akt, der feierlichste der ganzen Schöpfung. In der Fülle des Ergusses unserer schöpferischen Liebe schuf unser Fiat in Adam alle anderen Geschöpfe. Das bedeutet, alle Geschöpfe, die noch ans Licht des Tages treten werden, bis zum Ende der Welt, sind bereits in Adam eingeschlossen, in Adam erschaffen worden. Und er sagt weiter, und wir blieben über jedem Geschöpf immer im Akt des Erschaffens und des Erneuerns dessen, was wir über dem ersten Menschen taten. Denn alle seine Nachkommen sollten von ihm her den Ursprung haben. Also über jedem von uns, jedem einzelnen Menschen, der existiert und noch kommen wird, bleibt Gott im Akt des Erschaffens und Erneuerns dessen, was er über Adam getan hat. So bleibt diese ewige Verbindung der Nachkommen Adams mit ihrem Stammvater im Akt. Doch da Adam aus unserem göttlichen Wollen herausging, verloren seine Nachkommen den Weg, um zum ersten Akt der Erschaffung des Menschen zu gelangen. Deshalb können wir die Güter, die Wirkungen, die Glückseligkeit, die Adam besessen hat, nicht greifen oder nicht erreichen. Wir haben keinen Zugang. Durch den Austritt aus dem Reich des göttlichen Willens haben wir den Weg verloren, um in den göttlichen Willen zurückzukehren. Obwohl man natürlich jetzt sagen muss, mit Luisa hat sich diese Situation geändert. Hier mit Luisa hat Gott diese Tür wieder geöffnet für alle Menschen, für die gesamte Menschheit. Und Jesus sagt weiter, den Nachkommen verloren den Weg. Und das, trotzdem unser göttliches Wollen nicht stehen geblieben ist. Denn wenn wir beschließen, einen Akt zu tun, kann uns niemand abbringen. Das bedeutet, der Akt von der Erschaffung Adams ist im Akt. Er kann nicht aufgehoben, er kann nicht zerstört werden. Das bedeutet, dieser Akt wird wieder in Kraft treten. Er wird seine Rechte zurückbekommen. Und so sagt Jesus, deshalb bleibt unser Wille immer im Akt, die Wunder der Schöpfung zu erneuern. Aber er findet niemanden, über dem er sie erneuern kann. Das ist eben unsere heutige Situation, das heißt die Situation seit dem Sündenfall. Er ist im Akt, die Wunder der Schöpfung zu erneuern. Aber es gibt niemanden, über dem er diese Wunder erneuern kann, denn niemand lebt in seinem Willen. Und so sagt er und erwartet mit einer göttlichen Beständigkeit und Geduld auf das Geschöpf, um in sein Wollen zurückzukehren. Das ist nämlich die Bedingung. Und seinen Akt erneuern zu können, immer im Akt, um imstande zu sein, das zu wiederholen, was er in der Erschaffung des Menschen tat. Das heißt, dieser Akt der Erschaffung Adams ist im Akt. Und wenn ein Mensch zurückkehrt in den göttlichen Willen, dann erneuert Gott diesen Akt der Erschaffung. Er kann wiederholen, was er bei der Erschaffung des Adam getan hat. Und so sagt er mit einer großen Betrübnis und so sehr er auch alle erwartet findet er nur seine kleine Tochter, die Neugeborene meines göttlichen Wollens. Sie ist also die Einzige, damals war sie die Einzige, die jeden Tag in den ersten Akt der Erschaffung des Menschen eintritt. Luisa hat also auch jeden Tag diesen Eintritt erneuert. Wir denken da an die Morgenaufopferung, wo wir beim ersten Erwachen sofort diesen ersten Akt tun und Gott unseren menschlichen Willen geben, als Gabe, als Geschenk. Unser Wille ist nämlich auch eine Gabe. Es ist unsere Gabe, die größte Gabe, die wir Gott geben können. Und im Gegenzug gibt Gott uns seinen göttlichen Willen. So sollen wir das auch immer, immer wieder tun, in der Früh diese Morgenaufopferung. Und gut ist es auch, sehr gut, wenn wir am Abend unsere Akte der Mutter Gottes auf den Schoß legen und sie bitten, dass wir die ganze Nacht hindurch weiter in ihm bleiben können, in ihm schlafen können. Also jeden Tag diesen Eintritt zu machen und praktisch jeden Tag in den ersten Akt der Erschaffung des Menschen einzutreten. Gott tut nämlich an uns genau das, was er bei der Erschaffung Adams getan hat. Im göttlichen Willen geschieht das. In jedem Akt neu. Es ist ja eine ständige Neugeburt, eine neue Schöpfung. Jeder Akt ist eine neue Schöpfung des Menschen und der ganzen Schöpfung. Und so sagt Jesus für die Zukunft, so mögen sie, die Menschen, wenn sie meinen göttlichen Willen in ihrer Mitte regieren lassen, den Weg finden, um zum ersten Akt der Erschaffung des Menschen zu gelangen, damit er nicht mehr die Güter in sich zurückhalten muss, die er den Geschöpfen geben will. Und ganz ähnlich heißt es in diesem Eintrag vom 23. Oktober 1923 in Band 23, wie die Erschaffung Adams ein Akt ist, der ewig ist und im Akt bleibt, so ist auch dieses Anhauchen Adams, das Gott vollzogen hat, als er ihn erschuf, immer im Akt. Gott hat dem Menschen sein Leben eingegossen, die göttlichen Eigenschaften wurden ihm eingegossen und er hauchte den Menschen an, so heißt es ja auch in der Heiligen Schrift. Und mit diesem Hauch machte Gott sich vom Menschen untrennbar. Das ist ein Akt, der nie aufhört. Und das bedeutet, wenn Adam durch diesen Hauch untrennbar wurde von Gott, so sind und bleiben alle Generationen durch diesen Hauch untrennbar von ihrem Schöpfer. Aber durch die Undankbarkeit des Menschen kennt er diesen Hauch nicht einmal. Das bedeutet, der Mensch kennt das Leben Gottes in sich selber nicht. Jesus sagt hier in diesem Eintrag, meine Tochter, dieser Akt des Formens und des Eingießens des Lebens in den Menschen mit unserem allmächtigen Hauch war so zärtlich, bewegend und von solch großer Freude für uns. Unser ganzes göttliches Wesen floss so sehr in Liebe über, es ist immer dieses Überfließen der Liebe, die Erschaffung des Menschen ist der Höhepunkt der Erschaffung des ganzen Universums. Und diese ganze Schöpfung ist ein einziger Erguss der Liebe Gottes, ein Überfließen seiner Liebe, die er nicht mehr in sich zurückhalten konnte. Das ist das Geheimnis des Lebens im göttlichen Willen. Das ist das Geheimnis Gottes. Es ist seine Liebe, die er nicht in sich zurückhalten kann, die er um jeden Preis mitteilen möchte, weil sie ihn erstickt, weil sie ihn in einen Fieberwahn, in ein Delirium der Liebe geraten lässt. Und so sagt er eben, unser ganzes göttliches Wesen floss so sehr in Liebe über, dass es mit hinreißender Gewalt unsere göttlichen Eigenschaften mitriss, um sie in den Menschen einzugießen. Das heißt, die göttlichen Eigenschaften, alle Wesenszüge, alle Charakteristika, die Eigenheiten Gottes, sein Wesen eben, es hat alles mitgerissen sozusagen. Gott hat sich geöffnet, er hat sich ergossen und in diesem Erguss seiner Liebe ist ihm sozusagen alles herausgerissen worden oder er konnte nichts in sich zurückhalten. Sein ganzes Wesen hat er in den Menschen ausgegossen. Indem wir ihn nährten, gossen wir alles in ihn ein. Also wenn Gott gibt, dann gibt er immer alles. Er gibt sein ganzes Wesen. Das ist sein Wesen. Gott ist ein Gott, der liebt. Er ist die Liebe. Die Liebe will sich ganz mitteilen, ganz ausgießen, weil sie in dem Beschenkten, in ihrem Du, den vollen Austausch finden will. sie gibt, um das zu empfangen, was sie gegeben hat, um doppelt wiedergeben zu können, was das Geschöpf ihm zurückgegeben hat. Und so geht das hin und her in einem ständigen Beschenken und Empfangen und noch mehr Beschenken gegenseitig. Und so sagt Jesus, und als wir ihn anhauchten, versetzten wir unser höchstes Sein in Kommunikation mit ihm, so dass wir ihn untrennbar von uns machten. Also dieser Hauch Gottes macht das Geschöpf und den Schöpfer untrennbar voneinander. Dieser unser Hauch hörte niemals auf. Denn wenn es in der Schöpfung und im ganzen Universum unser Wille war, der sich zum Leben von allem machte, gab er im Menschen nicht nur unser Fiat, also Gott hat dem Menschen nicht nur das Fiat gegeben, sondern zusammen mit unserem Hauch gab er ihm unser eigenes Leben. Mit diesem Hauch empfing der Mensch nicht nur das Fiat, den göttlichen Willen, sondern das eigene Leben von Gott selbst. Das sind Dinge, die kein anderes Geschöpf empfangen hat. Kein anderes Geschöpf hat das Fiat empfangen, den göttlichen Willen, und kein anderes Geschöpf hat das Leben von Gott selbst empfangen. Und dieser Hauch hört nicht auf, um die Generationen der weiteren Geschöpfe fortzusetzen, um sie untrennbar von uns zu machen. Also alle Generationen, alle Menschen sind untrennbar von Gott. Unsere Liebe ist derart, dass diese Gesinnung bestehen bleibt. Wenn wir ein Werk tun und es einmal getan ist, dann bleibt diese Gesinnung, es immer zu tun. Was Gott tut, das tut er immer. Er liebt es zu tun, was er tut. Er ändert seinen Akt nicht. Er ändert seine Gesinnung nicht, seine Handlungsweise. Er nimmt nichts zurück. Er überlegt es sich nicht. Deshalb ist die Undankbarkeit des Menschen groß, denn er kennt unser Leben in sich nicht. Er verachtet und beleidigt es. Und da sich der Hauch gibt und hingibt, um zu hauchen, tritt er aus sich heraus und zieht sich nach innen zurück, um von Neuem hauchen zu können. Das ist die Atmung. Einhauchen, einhauchen. Im Anhauchen geben wir uns. Also wenn der Mensch angehaucht wird, gibt Gott sich. Und im Zurückziehen des Hauches ziehen wir den Menschen in uns zurück. Das heißt, wenn der Mensch ausatmet, Gott seinen Atem wieder in sich zurückzieht, dann zieht er mit diesem Einatmen den Menschen in sich zurück. Und da wir ihn wegen seines Willens nicht in uns zurückkommen fühlen, ist er nicht bei uns. Das heißt, wegen des Sündenfalls, wegen seines Eigenwillens, seiner Eigenmächtigkeit, seines Autonomiestrebens, kommt der Mensch nicht in Gott zurück. Wenn der Mensch ausatmet und Gott einatmet, dann zieht Gott den Menschen nicht in sich zurück. Er kann es nicht, weil der Mensch sich verweigert. Der Mensch ist nicht bei ihm. Und Gott sagt, wir fühlen die ganze Last der menschlichen Undankbarkeit. Also muss uns das auch bewusst sein. Das Atmen, Tag und Nacht, das Einatmen, Ausatmen, ist eigentlich ein Einatmen Gottes, des göttlichen Willens, und das Ausatmen ein Zurückgeben des göttlichen Willens und aller Werke, aller Güter, aller göttlichen Eigenschaften. Jeder Atemzug ein Akt. Empfang der Liebe Gottes, Aufnahme des göttlichen Willens und Zurückgeben des göttlichen Willens und aller göttlichen Eigenschaften, aller Geschöpfe des ganzen Universums. Deshalb rufen wir dich, um dir unseren unaufhörlichen Atem zu geben, damit wir, wenn wir ihn zurückziehen, unseren Atem, damit wir dich in uns kommen fühlen, um die Erfüllung unseres Willens in dem feierlichen Akt zu empfangen, wenn unser regenerierender Hauch heraustritt, um die Geschöpfe zu zeugen. Also Gott möchte wenigstens in der Luisa diese Vergeltung, diesen Austausch finden, die ihm alle schulden. Er möchte wenigstens in ihr diesen regenerierenden Hauch mitteilen, in sie einhauchen und von ihr wieder zurückbekommen, zurückziehen können, in sich hineinziehen können. Die Heiligkeit Adams. Band 23, 2. Oktober 1927. Es war eine überragende Heiligkeit. Seine Heiligkeit übertrifft alle anderen Geschöpfe. Er sagt hier auch, dass die Akte Adams wertvoller sind als die Akte aller anderen Heiligen zusammengenommen. Nun musst du wissen, sagt Jesus, dass Adam solche Heiligkeit besaß, als er von Gott erschaffen wurde. Seine Akte, auch die kleinsten, hatten solchen Wert, dass kein Heiliger, weder vor noch nach meiner Ankunft auf Erden, sich mit seiner Heiligkeit vergleichen kann. Alle ihre Akte kommen nicht an den Wert eines einzigen Aktes von Adam heran. Denn er besaß in meinem göttlichen Willen die Fülle der Heiligkeit, die Vollständigkeit aller göttlichen Güter. Er besaß die Fülle der Heiligkeit. Was bedeutet das? Jesus erklärt hier, und weißt du, was Fülle bedeutet? Es bedeutet, bis zum Rand gefüllt zu sein von Licht, Heiligkeit, Liebe. Also von allen göttlichen Eigenschaften. Licht, Heiligkeit, Liebe, Weisheit, Schönheit, Ordnung, Harmonie, Gerechtigkeit, Güte. Das sind alles die göttlichen Eigenschaften. Mit diesen Gütern war er gefüllt. Das sind die Reichtümer, die geistigen Güter im Reich des göttlichen Willens. Er war gefüllt bis zum Überfließen nach außen, auf eine Art, dass er Himmel und Erde erfüllen konnte, über die er herrschte und über die sich sein Reich erstreckte. Adam herrschte über Himmel und Erde, weil er die göttlichen Eigenschaften besaß, den göttlichen Willen. Die göttlichen Eigenschaften sind wie die Verbindungswege, die Kommunikationsdrähte, die Adam mit Gott verbanden, ihn ähnlich machten, seinem Schöpfer ähnlich machten und die ihn mit der Schöpfung verbunden haben. Und Jesus erklärt, deshalb hatte jeder seiner Akte, die in dieser Fülle an göttlichen Gütern getan wurden, solchen Wert, dass niemand anderer, so sehr er sich auch opfern, leiden oder das Gute tun würde, wenn er aber nicht das Reich meines Willens und seine volle Herrschaft besitzt, sich auch nur mit einem einzigen Akt seines Reiches vergleichen könnte. Also ein Mensch außerhalb des göttlichen Willens, ein Mensch, der mit seinem eigenen menschlichen Willen handelt, kann sich noch so opfern und noch so leiden und noch so viel Gutes tun. Seine größten Werke kommen nicht an den kleinsten Akt heran, den Adam im göttlichen Willen getan hat. Und daher sagt Jesus, deshalb hat mir niemand die Herrlichkeit und die Liebe gegeben, die Adam mir gab, solange er im Reich meines göttlichen Wollens lebte. Denn er gab mir in seinen Akten Fülle und Vollständigkeit aller Güter. Adam gab Gott die Fülle, das heißt die göttlichen Eigenschaften gab er ihm zurück. Er gab ihm die gesamte Schöpfung zurück, das ganze Universum in einer anderen in einer höheren Form, in Form einer neuen Schöpfung. Und nur in meinem Willen befinden sich diese Akte. Außerhalb von ihm existieren sie nicht. Außerhalb des göttlichen Willens kann man solche vollkommenen und vollständigen Akte nicht tun. Nur im göttlichen Willen kann man Akte tun, die Gott selbst und seine ganze Schöpfung, alle seine Werke, alle seine Güter einschließen. Akte, die ewig und universell im Akt sind. Jesus fährt fort, deshalb hatte Adam seine Reichtümer, seine Akte von unendlichem Wert, die ihn an meinem ewigen Wollen vor der Gottheit teilnehmen ließen. Also Adam nahm teil an der ad intra operatio, am innergöttlichen Leben. Deshalb ließ Gott bei seiner Erschaffung keinen Leerraum in ihm, sondern alles war göttliche Fülle, so viel ein Geschöpf imstande war, davon zu fassen. Keinen Leerraum bedeutet, Adam war erfüllt von der Liebe Gottes. Kein Leerraum. Alles war Liebe. Jeder Akt war Liebe. Sein ganzes Wesen floss über von Liebe. Er war ein Komplex der Liebe. Eine Ganzheit der Liebe. Alles war göttliche Fülle. Nun wurden mit dem Fall in die Sünde diese Akte nicht zerstört. Diese seine Reichtümer. Diese Glorie und vollkommene Liebe, die er seinem Schöpfer gegeben hatte. Im Gegenteil, diese Akte wurden nicht zerstört, sondern sie bleiben im Akt. Weder Gott noch die Menschen. Keiner kann diese Akte zerstören. Nicht einmal Gott kann sie zerstören. Diese Akte sind und bleiben im Akt. Und Jesus sagt hier eben, Kraft ihrer und seines Wirkens in meinem göttlichen Fiat verdiente er die Erlösung. Diese Akte, die Adam im Stand der Unschuld getan hatte, sind es, wodurch er die Erlösung verdiente. Sie bilden gleichsam ein Pfand, ein Recht für die ganze Menschheit, das Reich des göttlichen Willens zurückzuerwerben. Interessant ist auch der Eintrag, wo es um Adams Lichtkleid geht. Jesus sagt hier, es täuschen sich jene, die meinen, dass Adam unbekleidet war. Vielmehr war er in das Lichtkleid des göttlichen Willens gehüllt. Im Band 20, 12. Dezember 1926, schreibt Luisa die Worte Jesu nieder. In jenen Kleidern wurde mir Adam gegenwärtig, gekleidet mit dem Gewand der Unschuld und bedeckt mit der unteilbaren Tunika meines höchsten Willens. Die ungeschaffene Weisheit machte sich bei seiner Erschaffung mehr als zu einer überaus liebenden Mutter. Denn sie kleidete ihn mehr als eine Tunika mit dem grenzenlosen Licht meines Willens. Adam war gekleidet mit Licht, mit einem Gewand, das weder der Zersetzung noch der Teilung unterworfen war, noch dem Verfall. Und es heißt auch an einer Stelle, dass dieses Lichtkleid der Schutz für Adam war, dass er kein Gut, den Besitz des göttlichen Willens nicht verlieren konnte. In diesem Lichtkleid waren seine Güter, seine Rechte gesichert. Es heißt hier, mein Wille war ein Kleid, das dem Menschen dienen sollte, wie er das Bild seines Schöpfers erkennen konnte, die von ihm empfangenen Gaben. Also dieses Kleid sollte dem Menschen helfen, den Schöpfer nachzuahmen. In diesem Kleid konnte er seinen Schöpfer erkennen. Dieses Kleid sollte Adam in allen seinen Dingen wunderbar und heilig machen. Nicht nur das, es bedeckte ihn mit dem Übergewand der Unschuld. Und Adam zerteilte im Garten Eden mit seinen Leidenschaften die Kleider der Unschuld und spielte mit der Tunika meines Willens, dem unvergleichlichen Gewand von blendendem Licht. Und hier kommt, was ich vorhin angedeutet habe. Alle Güter wurden im Menschen Kraft dieses königlichen Gewandes des göttlichen Willens eingeschlossen. Alle Güter wurden in dieses königliche Gewand eingeschlossen. Als dies aufs Spiel gesetzt wurde, wurde er entblößt und verlor alle Güter. Sobald er sein Gewand, sein Lichtkleid verlor, verlor er mit diesem Gewand sozusagen auch alle Güter. Denn, Jesus sagt hier auch die Erklärung, denn ihm fehlte das Gewand, das sie eingeschlossen hielt. Wenn die Geschöpfe ihren Willen tun, fügen sie sich unter den vielen Übeln das irreparable Übel zu, mit dem königlichen Kleid meines Willens zu spielen, dem Kleid, das durch kein anderes Kleid ersetzt werden konnte. Adam hat dieses Kleid verloren und er hat keinen Ersatz gefunden. Im Gegenteil, Gott musste, weil er Mitleid mit dem armen Menschen hatte, ihn mit Fellen bekleiden, heißt es in der Heiligen Schrift, damit er nicht nackt gehen musste. Meine Tochter, bei der Erschaffung des Menschen setzte die Gottheit ihn in die Sonne des göttlichen Willens. Und alle Geschöpfe in ihn. Das ist auch bemerkenswert. Der Mensch wurde in die Sonne des göttlichen Willens gesetzt, in ihr Zentrum, und alle Geschöpfe wurden in den Menschen gesetzt. Diese Sonne diente ihm als Kleid nicht nur für die Seele. Ihre Strahlen waren derart, dass sie auch den Körper bedeckten, so dass sie ihm mehr als ein Kleid diente, indem sie ihn so ehrenvoll und schön machte, dass weder Könige noch Herrscher je so geschmückt gekleidet sein werden, wie Adam mit diesem Kleid aus dem strahlendsten Licht. Es täuschen sich jene, die sagen, dass Adam vor der Sünde nackt ging. Falsch, falsch. Wenn alle von uns geschaffenen Dinge geziert und bekleidet sind, sollte nicht er, der unser Juwel war, der Zweck, für den alle Dinge erschaffen worden sind, das schönste Kleid haben und den schönsten Schmuck von allen. Deshalb gebührte ihm das schönste Kleid des Lichtes, der Sonne unseres Willens. Und da er dieses Kleid aus Licht besaß, hatte er kein Bedürfnis nach materiellen Kleidern, um sich zu bedecken. Als er sich aus dem göttlichen Fiat zurückzog, zog sich auch das Licht aus der Seele und aus dem Körper zurück. Man kann sich denken, zuerst aus der Seele und dann aus dem Körper, es war sicher ein Vorgang. Aber vom Willen ausgehend, zuerst die Seele berührend und betreffend und über die Seele dann auch den Körper. Er verlor sein schönes Kleid und da er sich nicht mehr von Licht umgeben sah, fühlte er sich nackt. Er schämte sich, sich als einziger nackt inmitten aller geschaffenen Dinge zu sehen und fühlte das Bedürfnis, sich zu bedecken. Es gibt Stellen, wo Jesus dieses Beispiel erwähnt, die Vögel sind mit Federn bedeckt, die Blumen oder die Pflanzen mit Blättern, nur der Mensch war nackt, der gefallene Mensch. Er fühlte diese Blöße, diese Beschämung. Und Jesus erklärt hier, meine Menschheit nahm bei der Auferstehung keine anderen Kleider an, sondern sie kleidete sich mit dem strahlendsten Gewand der Sonne meines höchsten Wollens. Es war dasselbe Kleid, das Adam besaß, als er erschaffen worden war. Denn um den Himmel zu öffnen, musste meine Menschheit das Gewand des Lichtes der Sonne meines höchsten Wollens tragen, ein königliches Kleid. So wird hier klar ausgesagt, Jesus sagt uns hier, damit er den Himmel öffnen konnte, musste seine Menschheit, seine auferstandene Menschheit, das Gewand des Lichtes des göttlichen Willens tragen. Dieses Lichtkleid gab ihm die Macht, gab ihm das Recht. Er sagt hier, da es mir die Insignien eines Königs und die Herrschaft in die Hände gab, öffnete ich den Himmel für die Erlösten. Also er hat es Kraft dieses Lichtkleids geöffnet, das Himmelreich. In einem Eintrag vom 16. November 1926, Band 20, sagt Jesus auch, dass Adam im Stand der Unschuld das Bittgebet nicht kannte. Er kannte nur Lobpreis, Anbetung, aber nicht das Bittgebet. Warum? Weil er vor dem Sündenfall keine Not gekannt hat. Alles war Fülle und Überfülle. Er besaß alle Güter. Er war in Sicherheit. Er kannte keine Not. So sagt Jesus, so ist es wahr, dass für Adam die Bitte nicht existierte, ehe er sich aus meinem Willen zurückzog. Die Not ließ die Bitte entstehen. Als er nichts benötigte, das war im Stand der Unschuld, im Besitz der Gabe des göttlichen Willens, musste er weder bitten noch erflehen. So liebte, lobte, betete er seinen Schöpfer an. Das Bittgebet hatte keinen Platz im irdischen Paradies. Es gibt noch eine andere Stelle, wo die Stimme Adams, die im ganzen Kosmos widerhallt, erwähnt wird. Und hier am 10. November 1927, Band 23, sagt Jesus auch, dass die Akte, die Adam getan hatte, Vorbild und Modell für die Nachkommen sein sollten, an denen sie ihre Akte modellieren sollten. Also diese Akte wären zu sehen gewesen. Die Farbschattierungen, das Licht, die Menschen hätten das nachbilden können, so wie wenn man eine Statue kopiert oder ein Bild kopiert. Man kann das nachmachen. Die Nachkommen hätten alle ihre Akte an den Widerspiegelungen des Lichtes seiner Akte geformt. Das ganze Wirken Adams wäre in der Schöpfung geblieben, das heißt sichtbar geblieben. Jesus erklärt hier die Wunder, die Größe Adams, die Heiligkeit, die Macht, er wurde als König eingesetzt über die ganze Schöpfung. Er sagt, Adam wurde von uns als König der ganzen Schöpfung geschaffen. Als König, also buchstäblich als König, hatte er die Oberherrschaft über alle Dinge. Und wenn er uns nicht unser Fiat zurückgewiesen hätte, dann hätte er in seinem ganzen Leben alle geschaffenen Dinge mit seinen Akten erfüllt. Da er seine Einheit besaß. Das wäre seine Aufgabe gewesen, alle geschaffenen Dinge mit seinen Akten zu erfüllen, das heißt, die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung mehr und mehr zu vermehren. Jesus fährt fort, als König und Herr hatte er das Recht, dass jedes geschaffene Ding seine Handlung erfahren sollte und mit seinem Licht erfüllt werden sollte. Also es war ein Recht. Adam besaß viele Rechte. Der göttliche Wille besaß alle Rechte über Adam und Adam besaß alle Rechte über die Schöpfung. Denn jede seiner Handlungen war eine Sonne, eine schöner als die andere. So sollte er die Krone der ganzen Schöpfung bilden. Er wäre kein wahrer König gewesen, wenn er nicht alle seine Herrschaftsbereiche gekannt hätte und nicht das Recht gehabt hätte, auf alle Dinge, die von uns geschaffen worden sind, seine Akte zu legen. Das bedeutet, er hatte Kenntnis über alle geschaffenen Dinge, er besaß alle Wissenschaften und zwar in eingegossener Form. Da gibt es auch Einträge, die das uns enthüllen. Adam besaß die eingegossene Wissenschaft. Er kannte alle seine Herrschaftsbereiche, also die Biologie, die Medizin, die Kunst, die Literatur, die Musik, den Gesang. Auf allen Gebieten war er ein Universalgenie, könnte man sagen. Es wäre wie bei jemandem, sagt Jesus, der Herr über ein Landgut ist. Dieser hat als Herr das Recht, in ihm zu wandern, Blumen, Pflanzen, Bäume zu setzen, mit einem Wort alles tun, was er will. So war Adam. Mit der Macht unseres göttlichen Fiat tat er, was er wollte. Er versetzte sich in alle geschaffenen Dinge in Bilokation. Das heißt, Adam hat sich vervielfältigt in allen Dingen. Was bedeutet das? Die Schöpfung wurde sprechend, sie bekam seine Stimme, seine Anbetung, seine Liebe, seinen Lobpreis in Sonne, Mond und Sternen, auf den Bergen, über den Wiesen, in allem, was Gott erschaffen hat. Adam versetzt sich in Bilokation, um seinen Schöpfer in jedem Geschöpf zu lieben und zu verherrlichen. Und so sagt Jesus, wenn er sprach, wenn er liebte, wenn er anbetete und wirkte, hallte seine Stimme in der ganzen Schöpfung wider und wurde von seiner Liebe, seiner Anbetung und seinem Werk erfüllt. Das heißt, die Schöpfung wurde sprechend. Sie bekam die Stimme Adams. Jesus erklärt ja auch an einer Stelle, dass die Schöpfung stumm erschaffen worden ist. Sie hat keine Stimme. Aus dem Grund, weil der Mensch ihr die Stimme geben sollte, den Verstand, die Liebe, die Anbetung. Und Jesus fährt fort, daher hörte die Gottheit die Liebe, die Anbetung, das Werk ihres ersten Sohnes in allen ihren Werken. Nun wäre das ganze Wirken Adams in der ganzen Schöpfung geblieben, als erstes Vorbild für alle seine Nachkommen. Sie hätten alle ihre Akte an den Widerspiegelungen des Lichtes seiner Akte geformt, die er als erster Vater allen seinen Nachfahren vererbt hätte. Also diese Akte stellen etwas dar wie ein Erbgut. Sie hätten nicht nur ihr Vorbild gehabt, sondern den Besitz seiner eigenen Akte selbst. Also Adam hätte seine Akte als Besitz weiter vererbt an jeden seiner Nachkommen. Was wäre unsere und seine Herrlichkeit gewesen, das Wirken unseres lieben Sohnes zu sehen, unseres kostbaren Schatzes, Geburt unserer Liebe, verschmolzen mit unseren Werken. Welche Glückseligkeit für ihn und für uns. Im Eintrag vom 20. Februar 1928, Band 23, beschreibt Jesus die Einheit, die Adam besaß. Was bedeutet Einheit im göttlichen Willen? Die Einheit ist das größte Wunder, das Wunder der Wunder, weil die Einheit charakterisiert den göttlichen Willen am treffendsten. Es ist praktisch das innerste Wesen des göttlichen Willens, des ewigen Aktes, des göttlichen Fiat, diese Einheit. Und Jesus sagt an diesem Tag, bei diesem Eintrag, meine Tochter, du hast nicht gut verstanden, was Einheit heißt. Einheit bedeutet Konzentration und Ursprung aller Akte der Geschöpfe, vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger. So schloss Adam, ehe er sündigte und unsere Einheit noch besaß, in seine Gedanken die Einheit aller Gedanken der Geschöpfe ein. Die Einheit aller Worte, Werke und Schritte. Also er hat in seine Worte die Einheit aller Worte eingeschlossen, in seine Werke die Einheit aller Werke und in seine Schritte die Einheit aller Schritte. Daher fand Gott in ihm alle Generationen und alle ihre Akte. Er sagt hier, daher fand ich in ihm, in meiner Einheit, den Ursprung, das Gefolge und das Ende aller Akte der menschlichen Generationen. Adam schloss in meiner Einheit alle ein und besaß alles. Nun, meine Tochter, da du in diese Einheit aufsteigst, die er verlassen hat, nimmst du seinen Platz ein. Da gibt es auch mehrere Stellen, wo Jesus davon spricht, dass Luisa den Platz Adams einnimmt und Adam selber sogar ihr zugesteht und zubilligt und bestätigt, dass sie mit Recht seinen Platz einnimmt. So sagt Jesus hier, du nimmst seinen Platz ein und setzt dich an den Anfang von allen und von allem, also von allen Menschen und allen Dingen. Sie setzt sich an diesen Platz Adams als Haupt aller Generationen. Muss man hier dazu sagen, das ist jetzt nur eine Beifügung von mir. Jesus sagt, du schließt dich in dieselben Akte Adams ein mit dem ganzen Gefolge aller Akte der Geschöpfe. Also so funktioniert das sozusagen. Die Luisa schließt sich in die Akte Adams ein und auf diese Weise nimmt sie seinen Platz ein. Er ist das Haupt, er wurde als Stammvater erschaffen, aber Luisa, die jetzt das Werk Adams wieder aufnimmt und fortsetzt und vollendet, sie schließt die Akte Adams in sich ein. Es ist so interessant, weil man jedes Wort genau beachten muss. Jedes Wort hat seine tiefe Bedeutung. Es ist so klar und so voller Weisheit, was da geschrieben steht in diesem Buch des Himmels. Du schließt in dich dieselben Akte Adams ein, mit dem ganzen Gefolge aller Akte der Geschöpfe. Also Luisa hat Adams Akte eingeschlossen, alle seine Akte und daher alle menschlichen Generationen. Leben in meinem Willen bedeutet, ich bin der Anfang aller. So bin ich der Gedanke, das Wort, das Werk und der Schritt aller. Was Luisa getan hat, das tun wir genauso, wenn wir im göttlichen Willen leben. Der göttliche Wille setzt uns, wir setzen uns an den Anfang, an die erste Stelle. Wir sind der Gedanke, das Wort, das Werk, der Schritt aller. Das heißt, unsere Gedanken laufen immer, weil sie Akte des göttlichen Willens sind, an erster Stelle. Sie bilden den ersten Akt in allen Gedanken. Unsere Worte bilden den ersten Akt in allen Worten. Alles nehme ich und alles bringe ich meinem Schöpfer. Also das Geschöpf im göttlichen Willen nimmt alles auf, nimmt alles an und gibt Gott alles zurück. Man versteht, dass Adam alles besitzen und alle einschließen sollte, wenn er sich nicht aus unserem Willen zurückgezogen hätte. Genau das ist ihm nicht gelungen, es war ihm nicht gegeben, denn er hat durch den Sündenfall dieses Werk abgebrochen, diesen Auftrag nicht vollenden können. Er hat damit begonnen, aber er konnte seine Aufgabe nicht vollenden. Luisa aber hatte diese Gnade, dass sie wirklich alle Geschöpfe und alle ihre Akte in sich einschließen konnte. Als sie dieses Werk vollbracht hat, hat Gott sie in den Himmel geholt. Sie hat wirklich dieses Reich des göttlichen Willens auf Erden gebildet und vollendet. Daher haben wir auch die sichere Zuversicht, dass dieses Reich kommen wird und vielleicht sogar bald kommen wird. Man versteht, dass Adam alles besitzen und alle einschließen sollte, wenn er sich nicht aus unserem Willen zurückgezogen hätte, sondern immer in unserer Einheit gelebt hätte. Und so hätten daher die menschlichen Generationen alle in unserem Wollen gelebt. Wenn Adam nicht gesündigt hätte, dann hätten alle nach ihm im göttlichen Willen gelebt. Einer wäre der Wille gewesen, eine die Einheit. Eines, das Echo aller, das alles in Gemeinschaft gesetzt hätte. Jeder hätte alles in sich eingeschlossen. Also hier haben wir auch die Bestätigung, es ist tatsächlich so. Jeder Einzelne, jeder, der im göttlichen Willen lebt, schließt alles in sich ein. Im Zusammenhang mit dieser Einheit steht auch dieser Eintrag vom Band 24 am 12. August 1928. Hier sagt Jesus, Adam besaß universelles Leben und universelle Kraft. Das heißt, er besaß alles und konnte allen alles geben. Adam besaß in seinem Stand der Unschuld das universelle Leben und die universelle Kraft, da er das Leben meines göttlichen Willens besaß. Deshalb fand ich die Liebe von allem, also von allen Dingen, Geschöpfen und von allen Menschen in seiner Liebe und in seinen Akten zentriert. Und alle Akte waren miteinander vereint. Nicht einmal meine Werke waren von seinem Akt ausgeschlossen. Das heißt, alle Akte waren vereint in diesem Band der Einheit. Sie bildeten einen einzigen Akt des göttlichen Willens. Und sie schlossen sogar die Werke der Menschheit Jesu, des kommenden Erlösers ein, der Mutter Gottes ein. Jesus sagt hier, ich fand alles in den Werken Adams. Ich fand alle Schattierungen der Schönheit, die Fülle der Liebe, das sind wieder die göttlichen Eigenschaften, unerreichbare und bewundernswerte Meisterschaft und dann alles und alle. Wer nun in meinem Wollen lebt, steigt in den Akt des unschuldigen Adam wieder auf. Das heißt, er steigt auf ins Zentrum des göttlichen Willens, in den Ursprung, in dem er erschaffen wurde. Was ist dieser Ursprung? Dieser Ursprung ist Gott. Dieser Ursprung ist das Nichts, aus dem das Geschöpf gerufen wird. Wir kehren zurück in unser Nichts. Und wenn wir in unser Nichts zurückkehren, dann kann Gott alles in uns sein. Das ist das Leben im Ursprung, das Leben im göttlichen Willen. Und Jesus sagt hier, und da er sich sein Leben und die universelle Tugend zu eigen macht, also das Leben Gottes, das Leben des göttlichen Willens, macht sich der Mensch zu eigen und die universelle Tugend macht er sich seinen Akt zu eigen. Auf diese Weise macht er sich den Akt des göttlichen Willens zu eigen. Der Mensch nimmt das Leben Gottes in Besitz und die universelle Tugend und auf diese Art macht er sich den Akt des göttlichen Willens zu eigen. Den Akt Jesu. Nicht nur das, sondern er steigt auch in die Akte der Königin des Himmels auf, in die seines eigenen Schöpfers. Also in diesem Aufsteigen in den Ursprung, in den göttlichen Willen, nimmt der Mensch nicht nur den göttlichen Willen in Besitz, sondern auch die Akte der Mutter Gottes, die Akte von Gott selbst. Und da er in allen Akten fließt, zentriert er sich in ihnen und sagt, alles ist mein, alles gehört mir und ich gebe alles meinem Gott. Wie sein göttlicher Wille mir gehört, so gehört alles mir, was von ihm ausgegangen ist. Und ich habe nichts von mir. Ich habe alles von Gott, ich habe nichts von mir. Das ist wie der Weinstock und die Rebe. Die Rebe hat alles vom Stock. Mit seinem Fiat habe ich alles und ich kann Gott, Gott geben. Also wir können Gott, Gott zurückgeben. Oh, wie glücklich fühle ich mich, verherrlicht, siegreich im ewigen Wollen. Ich besitze alles und kann alles geben. Und von meinen unermesslichen Reichtümern geht mir nie etwas aus. Die Seele im göttlichen Willen besitzt Gott, sie besitzt alle seine Werke, seine Akte, alle Geschöpfe, alle Güter, alle göttlichen Eigenschaften. Und sie kann allen alles geben. Ein Detail noch am Schluss. Wo liegt diese Ähnlichkeit des Geschöpfs mit seinem Schöpfer, die Adam besaß, als er erschaffen wurde? Sie liegt in der Tiefe seiner Seele, das Abbild und die Ähnlichkeit. 27. Oktober 1929 im Band 27. Solange der Mensch seinen Willen nicht in den Meinen übergibt, kann der Meine nicht sein Lebensprinzip in den menschlichen Willen legen. Die Verschmelzung des einen mit dem anderen kann nicht stattfinden. Das Geschöpf wird immer Geschöpf sein, ohne die Ähnlichkeit und das Leben seines Schöpfers in der Tiefe seiner Seele. Also das Geschöpf bleibt immer Geschöpf. Es bleibt es auch, wenn es im göttlichen Willen lebt. Aber wenn es im göttlichen Willen lebt, dann empfängt es die Ähnlichkeit und das Leben seines Schöpfers, und zwar in der Tiefe seiner Seele. Dies kann nur mein göttliches Fiat bilden. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.